Deezer Originals.
Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.deezer.com.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Ja.
Was ist los mit uns heute?
Mit mir ist alles tippitoppi, du bist heute komisch.
Ich bin so ein bisschen komisch, ich weiß noch nicht, wie sich das auswirkt. Das müssen wir jetzt mal rausfinden.
Von außen siehst du aus wie immer.
Ja, innen ist alles aufgewühlt, aber grundlos aufgewühlt. Das ist sehr verwirrend.
Vielleicht ist es wegen mir. Ich kann mir schon vorstellen, dass es wegen mir ist. Weil du so nicht bist, lässt du das nicht zu, dass ich dich auf so eine schöne Art aufwühle. Aber jetzt ist das erste Mal, dass wir wieder in einem kleinen Muff-Kabuff sitzen. Die Atemluft wird jetzt schon weniger.
Aber noch ist es nur ein Kabuff. Das Muff erarbeiten wir uns jetzt die nächste Stunde.
Naja, ich habe das Gefühl, ich kann jetzt schon kaum noch atmen.
Ja, gut.
Den einen Kubikmeter, den füllt man ja schnell mit Ein- und Ausatmen.
Wir haben gar keinen Werbepartner, oder?
Nein, wir werden immer wieder einen haben, aber Ich finde, man sollte das nicht in einer jeden Folge machen, auch weil wir wie Kapitalistenschweine wirken. Dann.
Wir sind uns auch zu wertvoll, um jedes Mal Werbung zu haben.
Ja, genau. So, aber was wir haben seit neuestem ist ja ein Anrufbeantworter.
Ja.
Ich würde so gerne nochmal die Nummer sagen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass mir dieses Radio-Morgenshow-Hafte daran irgendwie gut steht.
Mach mal, sag mal die Nummer nochmal. Weißt du die denn auswendig?
Natürlich weiß ich die auswendig.
Sag mal.
Und zwar 030 20 966 886.
Krass.
Ja, wir haben hier extra einen Zettel und ich habe nicht drauf geguckt. Mach einen ganz kleinen Applaus, einen ganz kleinen Applaus noch. Süßi-Geräusch. Macht es Sinn, kurz zu erklären, warum wir das haben, was das soll?
Nö, Leute sollen draufreden und uns sagen, was immer sie uns schon mal auf den Anrufbeantworter sprechen wollten, aber bislang nicht konnten, weil wir keinen hatten.
Genau, man kann meckern und uns gut finden und man kann auch Serienempfehlungen machen.
Sich Sachen wünschen, dir widersprechen.
Sich Sachen wünschen ist auch süß, ne? Sollen die sich mal was wünschen? Ja, wünscht euch. Klar könnt ihr euch was wünschen. Wir sind nicht dafür zuständig, das zu erfüllen, aber macht doch, was ihr wollt auf dem Anrufbeantworter.
Ponys.
Ponys. Pony. Da erinnere mich gleich ans Thema Pony.
Okay, warte Sekunde.
Pony, das fantastisch.
Das war das Pony-Aufschreibgeräusch. Wir haben das noch nicht gehört, was die Leute uns drauf gesprochen
haben.
Denn
wir haben schon einmal bei der Live-Sendung vor Publikum aufgerufen.
Wir hören es uns jetzt an, oder?
Ja, wir hören es uns jetzt an. Also los, einmal das, was ihr auf den AB gesprochen habt.
Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
Ich finde ganz toll, dass du heute das gleiche Outfit anhast wie auf dem Poster. Ja, wirklich.
Oh. Rosenkohl, wirklich.
Ja, hier ist Pepe aus Lüneburg. Ich fand das ganz gut am Sonntag. Wollte ich nur mal sagen. Tschüss.
Hallo, hier ist Lisa. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich eigentlich sagen wollte, weil Sarah hat getwittert, dass Menschen da anrufen sollen. Und dann habe ich völlig unvorbereitet angerufen, ohne gedacht dran zu kommen.
Anyway, ihr macht das sehr toll und ich höre euch sehr gern. Das war's. Habt einen schönen Tag.
Hallo, liebes kleines Fernsehballett. Hier ist Sandra und ich wollte eigentlich nur anrufen, um zu sagen, dass ihr richtig, richtig super seid. Ihr seid mein allerliebster Podcast und vor allem diese Sarah gefällt mir sehr, sehr gut.
Ich weiß, eigentlich soll es hier keine Tipps geben, aber einen Tipp würde ich trotzdem gern geben. Unreal. Wenn ihr The Bachelor liebt, werdet ihr es auch lieben.
Sehr, sehr gut gefällt mir die. Die ist richtig witzig und auch frisch und also jung und die, eigentlich hat sie auch immer recht. Liebe Grüße, eure Sandra.
Wir müssen noch ein Endgeräusch uns ausdenken, sonst würden wir jetzt hier stundenlang sitzen und denken, ah.
Wie gut, dass wir endlich diese Möglichkeit geben, dass die Leute das alles rauslassen können, habe ich jetzt gerade nochmal gedacht.
Nicht wahr?
Wie die Welt gewartet hat und jetzt endlich.
Aber da rufen ja teilweise richtig schlaue Leute an. Nur als Beispiel jetzt eins von vielen, aber diese Sandra, hat mir gut gefallen. Weil das war fundiert. Das war von der Art her fundierte Kritik.
Ja, Sandra fand ich auch. Wo kam die her? Hat sie nicht gesagt?
Weiß man ja nicht. Muss man ja auch nicht. Also man muss auch tatsächlich nicht sagen, wer man ist. Wobei ich es niedlich fand, wie der Pepe war das.
Pepe?
Ja, glaube ich.
Ich habe Peter verstanden. Ach, guck, in Lüneburg gibt es, glaube ich, nicht so viele Pepes.
Aber wie der sich so richtig in guter alter Radiomanier vorgestellt hat. Hallo, hier ist der Peter oder Pepe. So und so alt aus dem Kreis.
Und Telefonmanier. Genau. Also da sagt man ja auch, wer man ist. Dann nicht so
Blitzer stehen an der A12.
Genau.
Genau. Ihr könnt auch anrufen und Blitzer hinterlassen. Ja, also es war jetzt unser erster. Die Menschen, die den für uns geschnitten haben, haben gesagt, dass dauernd Leute aufgelegt haben. Ich glaube, viele Leute wollten nur mal gucken, ob das überhaupt existiert.
Das ist auch Angst, also Überforderung mit der Situation. Denken so, traue ich mich noch nicht.
Ja.
Wir müssen den Leuten Zeit geben, glaube ich.
Ja. Ich höre mir auch stundenlang Auflegerei an, das ist mir total wurscht. Ja. Also ihr ruft an, ihr müsst gar nicht euren Namen sagen und sonst macht doch, was ihr wollt und vielleicht seid ihr dann in einem Podcast drin.
Ein bisschen Angst, dass die Sandra jetzt öfter anruft.
Also ich hätte gar kein Problem damit, weil für mich klang das sehr kompetent. Mhm. Die könnte ja unsere Stammhörerin werden und irgendwann findet die bestimmt auch dich mal gut. So.
Dann strenge ich mich jetzt an.
Die Nummer ist 030 20 966 886, wenn ihr auch mal auf dem Anrufbeantworter quatschen wollt. Jetzt machen wir unsere Arbeit, denn wir sind nicht zum Spaß hier, mein Freund. Wenn wir eins nicht sind, dann zum Spaß hier.
Nee, was? Nee.
Pony.
Pony, ich sollte dich ans Pony erinnern.
Denn wir besprechen jetzt Bad Banks. Und ich habe mehrere Menschen haben mir, weißt du schon, wo es hinläuft?
Null.
Das ist so toll. Mir haben mehrere Menschen das nebenbei so erzählt. Hast du schon Bad Banks gesehen? Und ich habe immer gedacht, Banks wie Banks. Und Banks, Haare, Pony, Banks heißt Pony auf Deutsch. Und ich dachte, so vielleicht ist das was. Keine Ahnung. Ich dachte, ich weiß nicht, vielleicht so eine Frauengang, irgendwas. Und dann, als mir dann irgendjemand sagte, nee, Banks wie Banken, hatte ich tatsächlich die allergrößte und schönste Erektion innerhalb von Sekunden verloren. Es war ein wirklich literally Und naja, jetzt haben wir es geguckt, obwohl niemand einen Pony hat.
Sollen wir das mal pitchen? Wobei, ich dachte gerade, wir machen...
Es ist nicht so schlecht.
Ja.
Es könnte doch im Bankenmilieu spielen. Schlechte Ponys an der Börse.
Was ist denn ein schlechter Pony?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ich könnte dir sagen, was ich finde, was ein schlechter Pony ist, aber das würdest du alles nicht verstehen. Einer, der zu weit vorne anfängt, der nur so eine ganz dünne Haarlinie, das ist ein schlechter Pony.
Aber wie geil das wäre, wenn es dann tatsächlich als Catchphrase gäbe, ich wünsche mir einen Pony. Und dann sagt die Mutter, klar, kriegst du. Und dann bringt die das Kind mit zum Friseur und dann kriegt das Kind dann einen schönen Pony.
Und dann?
Dann hätte man nicht nur die Leute abgeholt, die denken, es spielt im Bankenmilieu, sondern auch die Kinder, die glauben, es wäre so eine Pferdeserie.
Ach, es wurde dann ein Pony,
Immer gedacht, wenn Kinder sich einen Pony wünschen.
Ich kann dem Witz nicht viel abgewinnen, weil immer, wenn ich alle 3 Monate auf Twitter schreibe, hey, ich habe mir den Pony geschnitten und mir dabei ins Auge geschnitten, was häufig passiert, schreiben immer Leute, na, hoffentlich geht's dem Pferd gut. Ich kann den alten Pony-Witz
nicht. So ist auch nicht so lustig.
Ich bin sorry.
Okay, Bang-Bang-Bang-Bang-Witz, okay. Pony-Pony-Witz.
Ja, nein,
okay,
ja. Gut. Also Bad Banks mit Banken. Mit Banken. auf ZDF. Weil das der aktuelle heiße Scheiße ist. Kannst du kurz, weil da fängt mein Problem schon an. Ich könnte noch nicht mal richtig erklären, worum es geht. Bitte erzähl du kurz, worum es geht.
Bad Banks ist eine 6-teilige Serie auf Arte und im ZDF. Über eine junge Investmentbankerin namens Jana Liekamp. Ja.
Fertig. Also ich finde die so.
Also die Geschichte geht so, dass sie bei einer luxemburgischen Bank arbeitet, der Crédit International Financial Group, habe ich vergessen, ob es Englisch
ist. Ich liebe dein Französisch.
Es ist, glaube ich, gar nicht.
Ist doch wobei, egal.
Crédit International.
Croissant.
Und die ist sehr, sehr gut und wird deswegen entlassen, weil sie ihren Chef, mit dem sie da unterwegs ist, nicht so gut aussehen lässt, weil weil sie so toll ist und dann muss sie gehen. Aber die super taffe Chefin in der Firma, Christelle LeBlanc.
Dein Französisch macht mich ganz kribbelig.
Christelle ist auch ein Christelle geiler LeBlanc. Name. Christelle ist super. Oui. Die verschafft ihr einen Job bei der deutschen Bank, die heißt Deutsche Global Invest.
Wer kennt sie nicht?
Und so ein bisschen mit dem Deal zu sagen, so, ich bringe dich da unter, ich weiß, du bist super, aber hier musst du gehen, keine Chance. Und dafür, naja, ich verschaffe dir da jetzt Vorteile und dafür tust du dann gelegentlich auch was für mich. Und dort bei dieser Deutschen Bank ist auch frisch ein neuer, sehr junger, aufstrebender Investment.
Wie detailliert du das machst? Ich glaube, du musst das nicht so detailliert machen, oder doch?
Weiß nicht, dachte ich jetzt einmal kurz die Geschichte?
Die gesamte Geschichte?
Nein.
Wobei, ist ja nicht schlecht, dann wüsste ich endlich, worum es geht. Okay.
Und es ist dann die Geschichte, also zum einen, wie sich diese junge Frau da durchsetzt und wie die auch die härtesten Aufgaben da irgendwie meistert. Gleichzeitig gibt es aber übelste Machenschaften bei dieser Bank.
Ich liebe Machenschaften.
Ja. Die sie nicht nur, die sie dann für die Frau, die sie in diese Position gebracht hat, im Grunde, die muss sie mit Informationen versorgen. Und das Ganze eskaliert furchtbar und es wird viel gekokst und ein bisschen rumgemacht und sehr, sehr viel gearbeitet und sich angeschrien und am Ende geht alles furchtbar schief.
Ah,
wissen wir schon in der ersten Szene. In der ersten Szene. Es beginnt ja mit der...
Die habe ich schon vergessen, die erste Szene.
Die erste Szene ist, wo die Menschen vor den Geldautomaten stehen und merken, dass kein Geld mehr rauskommt.
Und sie so Mr. Robot-mäßig mit dem Pulli...
Genau, und dann ist es ein Rückblende, ich weiß gar nicht, ein paar Monate vorher. Das heißt, wir wissen schon, dass es ganz furchtbar schief geht, so dass wirklich in Frankfurt auf den Straßen...
Guck, wie ich das komplett verdrängt habe.
Dass die Menschen Dinge anzünden.
Ja.
So.
Ja, und sie gerät, und das ist das Gefühl, was ich hatte, so ein bisschen zwischen die verschiedenen Menschen und dem... Ach, was erzähle ich denn? Ich habe gar nicht richtig kapiert, worum es ging.
Na, es sind halt verschiedene Leute, die da irgendwie...
Verschiedene Lobbys für die und gegen die und mit denen man arbeiten muss.
Genau, sie hat verschiedene Loyalitäten. Sie muss auch so rausfinden, wer nutzt sie da nur aus? Wer will irgendwie ihr Gutes? Wer will gar nicht ihr Gutes?
Ja, und dann hat sie auch noch dieses Kind, was ihr nicht gehört, und diesen Typen irgendwo auf dem Dorf.
Genau, in Luxemburg. Da lässt sie ihre Familie zurück.
Ja.
Ich könnte gleich, aber das sage ich vielleicht gleich erst, warum ich auch glaube, dass das nicht so wichtig ist. Aber jetzt erzähl doch erstmal, wie du es findest.
Davon abgesehen, dass ich wirklich traurig war, dass niemand einen Pony hat. Selbst die weiblichen Hauptdarstellerinnen. Keiner hat einen Pony, weder das Pferd noch die Haare.
Okay, gut.
Nee, beide. Also ich wurde auf allen Ebenen enttäuscht. Bin ich, wie immer, was Deutsche... Es ist ja schwer mit mir und deutschem Fernsehen. Ich möchte gerne und dann... Ich bin überrascht, wie hochwertig das ist. Ich finde, es hat, was mir immer wichtig ist, aus irgendeinem Grund, wahnsinnig sexy Vorspann. Muss man jetzt nicht, ne? Wird so hochgefilmt. Also ja, man muss
ist ein super sexy Vorspann.
Es ist ein sexy Vorspann, sieht gut aus, sieht generell hochwertig aus, hat ein geiles Tempo, ist schön gefilmt. Ich mag allein dieses Vorschaubild, wenn man es in der Mediathek anguckt, gibt es ja immer Vorschaubilder. Und die erste Folge ist tatsächlich, jetzt wo du es sagst, diese Jana mit so einem Kapuzenpulli auf in Frankfurt, wie sie so eine Straße langläuft. Das ist total egal, aber ein total geiles Bild, weil es an Mr. Robot erinnert und irgendwie sexy ist. Ich mag das Dreisprachige. Es wird Französisch gesprochen, Englisch gesprochen und Deutsch gesprochen. Das passiert, was super selten ist, recht organisch, finde ich. Ne? Man hat oft sonst immer das Gefühl, now somebody is speaking English. Und man hat wirklich das Gefühl, vielleicht auch, weil man alle Sprachen bis auf Französisch versteht, dass man mittendrin ist in etwas und die Untertitel einem nur ein bisschen helfen im Notfall. Aber
ne? Die sprechen auch irgendwie so, wie sie sprechen. Man denkt da gar nicht mehr drüber nach. Es wirkt aber echt.
Genau, man denkt nicht drüber nach, aber das ist super selten im Deutschen.
Ja.
Das mag ich. Ich glaube, es ist wie ganz oft. Ich mag ganz viel in der Theorie. Mich berührt vor allem das Thema nicht. Ich sehe auch überhaupt nicht durch, weil ich auch dazu neige, wenn mich das Thema, also Spannung ist eh nicht meins, außer es ist so Mystery-Spannung. Spannung und Geld und Spannung und Banken. Ich kapiere nothing. Ich höre immer nur Closing Investment, Global Closing Investment Global, diese Sachen, peile überhaupt nicht, wer, warum, wessen Job ist, warum der nicht, wer ist der noch? So, ich habe sogar festgestellt, ich habe jetzt 4 Folgen gesehen, dass ich das erste Mal in meinem Leben total dankbar bin für diese, was in der letzten Folge geschah, weil das für mich die perfekte zusammen, also es gibt Momente, wo ich diesen Teil sehe und denke, kapiere, das ist das Problem von dem. Also schön zusammengefasst für Leute, die zwischendurch aussteigen. Das erstmal zur Handlung. Ich habe noch 12 andere Meinungen, aber vielleicht willst du... Kapierst du es? Interessiert es dich? Und das hätte ich als Frage an dich, so rein thematisch.
Es interessiert mich, ich kapiere es. Ich glaube, es ist eine große Stärke der Serie, dass sie gar nicht wirklich versucht, die finanziellen Dinge zu erklären. Du kriegst okay. so gerade so grob irgendwie mit, was sie jetzt als nächstes machen. Sie müssen irgendwie in 4 Wochen closen und eigentlich ist das schon in 6 Wochen fast unmöglich. Was dieses Closen bedeutet, wird an keiner Stelle, glaube ich, wirklich erklärt.
Und fertig mal. Bestimmt heißt das Pferd zu Ende.
Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, dass das eine Qualität an der Serie ist, dass sie gar nicht wirklich versucht, dir das groß zu vermitteln, weil es ist eigentlich ein ganz normaler Thriller. Und es geht nur darum, also du musst nicht wissen, wie diese Finanzgeschäfte funktionieren. Du musst nur wissen, okay, die junge Frau hat jetzt gesagt, wir schaffen das in 4 Wochen, obwohl es eigentlich erst in 6 Wochen geht. Oh Gott, wie soll sie das schaffen? Und an keiner Stelle fiebern wir jetzt mit im Sinne von, oh, wird sie den so und so Bond so aber strukturieren
können? Was ist mit dem Deal? Das ist mir wichtig, der Hedge. Ich habe nur das Gefühl, ich kapiere, was du meinst, aber ich möchte gerne auch Sachen, wenn die schon über Sachen reden, will ich die auch verstehen. Dann sollen die über andere Sachen reden. Mich macht das wahnsinnig, nicht zu kapieren, obwohl ich...
Also ich finde, es braucht das nicht. Ja. Ich komme gleich noch dazu, warum ja. ich glaube, dass es trotzdem auch eine Schwäche ist. Aber ich finde, das ist erstmal eine Stärke, weil die sich ganz darauf konzentrieren, einen geilen Thriller zu erzählen. Ja, okay. Der Thriller besteht aber einfach darin, schaffen sie das? Auf welches Spiel fällt sie rein? Also auf dieser psychologischen Ebene auch. Und okay, wer macht sich wie kaputt? Wer opfert welche Dinge für seine Interessen? Wer ist dann am Ende doch ein bisschen moralisch? Ja. Und dafür ist aber völlig wurscht, wie Hedgefonds funktionieren. Ich finde den Look fantastisch. Es ist die gelbste Serie außer den Simpsons, die ich je gesehen habe. Es ist jede Szene gelb. Es ist literally jede... Warum sage ich literally? Es ist jede einzelne Szene im Grunde gelb eingefärbt.
Ich habe ein ganz graues Gefühl, wenn ich gerade darüber nachdenke, nicht?
Nee, es gibt ein paar Szenen, wo die Banker rumstehen, die sind dann alle in hellblau, weil die auch alle dann irgendwie hellblaue Anzüge anhaben und so. Aber achte mal drauf, es ist wirklich egal, ob es im Raum ist, ob es draußen in Luxemburg ist, ob es draußen in Frankfurt ist, es ist jede Szene gelb.
Aber
es
gibt nicht so ein warmes CSI Miami, weil das hat mich früher mal geflasht, dass da alles gelb ist, während CSI New York alles kalt ist.
Schon
oder eher so ein
krass.
Und jetzt will ich das sofort nochmal sehen. Sowas liebe ich, wenn Leute so Quatsch
machen. Aber du achtest da nicht drauf. Und ich hatte mich schon gefragt, ob dir das auffällt, weil ich finde es wirklich so, es ist eigentlich ein bisschen too much und andererseits funktioniert es, finde ich, weil es dadurch sexy ist.
Und was glaubst du, was das soll? Bei CSI Miami war klar, hier ist es warm, hier ist es schwül, Horatio, der zuständige Polizeibeamte, ist lieb, bla bla bla. Was will uns das Gelb sagen?
Ich könnte es dir gar nicht erklären. Ich glaube, also meine ganz oberflächliche Antwort, es soll geil aussehen. Und ich finde, das schafft's. Ich finde die Regie, das ist Regisseur ist Christian Schwocho, von dem wir schon gesehen haben, das Verschwinden, was ein ganz anderer Stil ist. Hieß das Verschwinden, wo das Mädchen verschwindet in der Provinz irgendwo in Bayern über die
Ach, Grenze. Das fanden wir sogar auch eigentlich ganz gut, aber...
Und dies hat halt ein ganz anderes Spiel, ganz anderes Tempo. Und ich finde, es funktioniert einfach auf dieser Ebene. Die Regie ist geil, es ist schnell erzählt, es wirkt total international. Ich finde, es hat gar nichts Deutsches in einem negativen Sinne. Es spielt also erkennbar ganz viel in Frankfurt. Es ist dadurch irgendwie schon klar hier verortet. Ich finde, die Schauspieler sind alle fantastisch.
What?
Ja. Ich bin total begeistert. So, und dann mache ich das auch eben noch zu Ende mit dem Buch. Ich glaube, dass es am Ende eine Schwäche ist an dem Buch, dass man dann doch irgendwie, es hat jetzt nicht wirklich eine Tiefe. Also so richtig, dass du jetzt erzählst, wie diese Banker in Frankfurt sich kaputt machen und was das für eine Szene ist, das ist schon viel auch Klischee und das stimmt bestimmt auch, das ist aber ein bisschen egal. Und ich glaube, das ist dann irgendwann schon ein Problem, dass du da wirklich nur so an der Oberfläche kratzt, aber die Oberfläche ist geil.
Geil, wie du... Also ich könnte auch noch ein bisschen mehr Menschelndes vertragen. Ich könnte ein bisschen weniger... Also wie gesagt, ich finde es, obwohl ich es überhaupt nicht kapiere, vielleicht muss ich das nochmal sagen, grundsätzlich auch irgendwie lässig. Ich habe schon mehr Sachen gesehen, die ich nicht kapiere und wo ich mich so durchgeschleppt habe. Ich mag das gerne. Ich finde es auch auf so eine Art modern und amerikanisch, die nicht so aussieht, als wäre man das gerne. Also so auf so eine eigenständige, autarke Art. Zum Beispiel war ja Dark, fand ich auch toll und amerikanisch, aber es sah sehr aus wie lassen und wir gucken mal, was die Amis machen und machen es exakt so. Und hier hat man das Gefühl, die haben alleine was Modernes geschafft.
Ich finde auch, es wirkt auf so eine Art selbstsicher. Die wissen, was sie da tun und die beherrschen irgendwie ihr Metier und das wirkt nicht aus wie wir probieren mal, ob wir das auch so hinkriegen wie die, sondern Da wissen genau. Leute, was sie tun.
Ich mag auch am Drehbuch, da bin ich ja immer super pingelig, was die Leute sagen, dass es möglich ist, leider nicht immer, aber dass sowieso geflucht wird, dass es bei, im Deutschen wird weniger oft Fuck und Fotze gesagt als Mist und die dumme Kuh, dass das möglich ist, wobei das ist, glaube ich, in dem Klischee oder in dem Genre ist das irgendwie möglich. Ich mag, es gibt sogar so Formen von Mumblecore, zum Beispiel diese Jana, es ist nur ein winziger Moment, der mich aber berührt hat, ist, dass sie irgendwann sagt, jetzt check ich das. Und sie sagt das statt jetzt check ich das oder jetzt verstehe ich das. Mhm. Allein, dass so ein das drin gelassen wird, das statt das. Ich weiß, es ist eine wirkliche Kleinigkeit, aber das macht das für mich dann glaubwürdiger. Wegen den Schauspielern, Stefan. Ja. Ich bin, das finde ich so ein bisschen schwierig. Ich hasse es ja oft. Ich finde deutsche Schauspieler irgendwie immer kriegen die mich nicht. Und auch die Hauptdarstellerin. Ich bin bei der sehr zerrissen. Die sieht sehr wahnsinnig zart und sehr, sehr jung aus. Die hat sehr große Augen, die hat ganz weiche
Paula
Lippen.
Bär heißt die.
Ja, ich kannte die gar nicht. Ganz weiche Gesicht, wahnsinnig hübsch, aber auch so eine sehr zarte, niedliche, sehr kindliche Art. Mhm. Gleichzeitig, was ich liebe, dafür kann die nichts. Und wenn sie es jetzt hört, wird sie vielleicht ein bisschen traurig sein, aber hat die auch enorme Tränensäcke. Was aber ganz gut ist, weil das dieses total weiche Kindergartenhafte so ein bisschen bricht, denn dennoch ist die ja irgendeine Form von Bankerin und gefangen zwischen Luxemburg und Frankfurt und was weiß ich. Das gibt ihr so ein bisschen was Kaputtes. Und ich finde, das habe ich noch nie bei jemandem gesehen, ich finde, wenn sie spricht, also wenn sie einen Text sagt, finde ich den oft nicht so gut. Ich finde den oft falsch betont, ein bisschen steif, ein bisschen vorgelesen, aber die macht richtig guten Mimikkram. Also mit dem Körper und dem Gesicht spielt die gut. Die hat irgendwann so eine Panikattacke in der dritten Folge, glaube ich, die sie auch als jemand, der weiß, wie sich das anfühlt, die sie irre gut spielt, dieses Tattrige und Ängstliche und so. Ich finde manchmal, manchmal spricht sie ein bisschen gestelzt. Manchmal spricht sie richtig gut und manchmal nicht. Also
ich finde die super. Ich finde die, sie spielt super. Ich finde, sie ist auch super gecastet, weil sie dieses, also sie hat total dieses Kindliche, was sie am Anfang auch sehr in, was ihre Rolle halt auch sehr ist. Und gleichzeitig ist sie auch am Anfang schon total tough. Und das ist im Grunde, ist das die Geschichte, die es auch so erzählt wird, zwischen ihren, bin ich ja eigentlich überfordert mit all dem oder zeige ich allen, wie es geht. Und ich finde, dieses Schillernde zwischen dem kleinen Mädchen und der total abgebrühten.
Ich nehme ihr, glaube ich, die Toughness nicht so richtig ab, weil die manchmal sehr gesprochen ist, sehr, sehr performt.
Ja, fand ich nicht. Aber okay, und die anderen Schauspieler?
Also ich mochte noch, wir kommen gleich noch auf den, der diesen, Stefan guckt mich auf eine sehr spezielle Art an, denn manchmal reden wir ja doch per SMS vorher. Ich wollte noch sagen, dass ich den Leipziger Oberbürgermeister total toll finde.
Jörg Schütthoff.
Ich kenne ihn gar nicht, ich kenne ja all diese Leute nicht, ich kenne Jörg Schütthoff nicht, aber den finde ich ganz zauberhaft, auch weil er diesen ganz leichten, sächselnden Dialekt hat. Ich weiß gar nicht, ist das ein echter oder, doch, der klingt sehr, sehr echt.
Nee.
Ist der kein sächselnder? Nee. Geil, wie gut der das macht dann.
Der hat auch, also nochmal so zum Farbkonzept, der hat krasse blaue Kontaktlinsen, nehme ich einfach mal an, falls es nicht irgendwie nachträglich gemacht ist. Der hat, also da gibt's schon an vielen Stellen so ein Farbschema.
Den fand ich ganz zauberhaft und finde, dass er ganz toll spielt.
Ja.
Und jetzt machen wir uns nichts vor, müssen wir halt über diesen Gabriel sprechen. Gabriel Fengler, der Chef.
Wir können vorher noch über Desiree Nosbusch reden.
Also, die ich so sehr verehre.
Ja.
Das war so toll, wie Stefan neulich auf dem Spaziergang zu mir sagen. Möchtest du wiederholen, was du auf dem Spaziergang zu mir sagst?
Die von dir sehr verehrte Desiree Nosbusch spielt damit.
Und ich fand das unfassbar witzig, weil ich die überhaupt nicht verehre. Aber du dachtest, wie kam mir noch, warum hattest du das gesagt?
Weil wir über die schon mal geredet haben, weil du sie gehasst hast als Moderatorin in...
Wir werden alle älter geschminkt.
So wird ihre Beziehung sein.
Ja, wobei die ist gar nicht so schlecht. Die spielt da so ein bisschen diese Luxemburger Grand Dame, dieses grau gefärbte Bobhaar ohne Pony und das Grand Damige und ein bisschen böse, an der steht der schon ganz gut.
Ich finde die fantastisch. Oh, und vielleicht...
Wie gut du heute alles findest.
Vielleicht muss man dafür auch Desiree Nosbusch seit 100 Jahren aus dem Fernsehen kennen, wie ich es tue und du nicht. Das ist so überraschend, die in dieser Rolle zu sehen und dieses Verhärmte zu sehen. Ich habe mit den Haaren ein bisschen ein Problem. Ich war sogar schon kurz davor, irgendwo mal zu googeln, ob das eine Perücke ist oder ob ihre Haare so gemacht sind. Ich finde, die Haare sind schwierig. Aber die strahlt diese, also das ist im Grunde so die große Strippenzieherin in dieser Serie, die auch sehr schillert zwischen, ist die nur abgebrüht oder ist die wirklich böse, wie rücksichtslos, wie weit geht die? Und echt, das ist so überraschend, Desiree Nosbusch in dieser Rolle zu sehen. Und ich finde ihr dieses Verhärmte in ihrem Gesicht, die so eine Frau, die sich irgendwie durchgesetzt hat, durchgekämpft hat und irgendwie cool ist, aber irgendwie auch kaputt. Ich find's großartig.
Du hast schon zweimal schillern gesagt heute.
Oh, es tut mir, darf ich noch einmal noch?
Ja.
Wird Ihnen präsentiert von Friedrich...
Kaspar David Friedrich Schiller.
unbedingt gucken, bevor wir gleich über Gabriel reden. Ein Satz noch, Tobias Moretti hat nicht die
allergrößte Rolle. Den hasse ich.
Der ist auch so überraschend toll. Ach, Tobias
Moretti
toll.
Ist das. Ich dachte die ganze Zeit, der ist aus wie Steffen Halaschka. Wer ist das nochmal?
Tobias Moretti
ohne... Der spielt total kacke.
Nein.
Also nicht total kacke, aber dem nehme ich auch sein Englisch am wenigsten ab und what?
Ja, ist toll.
Vielleicht verlasse ich diesen Podcast frühzeitig heute.
Aber dieser Gabriel Fänger.
Oh, Fängler.
Mm-mm.
Doch.
Mm-mm.
Kann das mit jemand googeln? Der schöne Konstantin hört unserem Podcast, sehe ich gerade, gar nicht zu, sondern guckt auf sein Telefon draußen an seinem Mischpult. Bitte google mal, ob der Gabriel Fängler oder Gabriel Fänger heißt bei Bad Banks. Ich finde den so heiß, das hast du vielleicht gemerkt, weil ich dir schon 8 SMS dazu geschrieben habe, wie heiß ich den finde. Ist mir ein bisschen unangenehm.
Ich habe mal gefragt, in welchen Situationen du mir diese SMS schickst.
Was denn?
Ob das so eine Übersprungshandlung ist, damit du nicht anders reagierst auf diese Hotness.
Also Fängler, wie ich gesagt habe. Danke, Konstantin. Ja, Fängler. Cool, danke, Konstantin. So, wenn ich den sehe, der trägt diese schmalen, gut sitzenden Bankeranzüge, der sieht gut aus, der spricht ein fantastisches Englisch, weil der spielt ja, also seine Rolle ist ein Niederländer, sagt man das? Niederländischer Holländer. Der ist aber, der Schauspieler ist eigentlich britisch, was ich schon mal gut finde. Und er hat aber lange in Holland... Asthma, nur andersrum. Ja. Ich finde den hot, sein Englisch ist geil, der macht die ganze Zeit was sehr eklig ist eigentlich, so ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch, aber der hat so eine fiese Macht, so ein Machtding am Laufen, ist eigentlich eher unangenehm, aber gleichzeitig glaube ich auch ein bisschen ein guter Mensch bisher, bis Folge 3, was ich gesehen habe. Ich finde den so heiß. Und ich finde, dass er sehr, sehr gut spielt. Der kriegt sehr hin, so Belang, nicht so gestelzt. Weil der muss oft so Reden halten. Der muss oft so Motivationskram. Der muss ein Chef sein. Der muss Das geht oft in die Hose, finde ich. Zum Beispiel bei Tobias Moretti. Ich finde, dass das gestelzt klingt. Und der ballert das alles so raus, dass ich jedes Mal da sitze und denke, um Gottes Willen.
Ich finde auch, man glaubt dem, das ist ja so eine Rolle. Der ist ja drüber. Der wird auch so, deswegen eingestellt. Ich komme heute dauernd gegen das Mikro. Wir haben so einen neuen Popschutz oder sowas, damit nicht dauernd so dagegen geballert wird. Und stattdessen komme ich immer mit der Hand dran.
Vielleicht können wir damit Pingpong spielen, weil es sieht aus wie zwei ganz kleine Tennisschläge aus Strumpfhose und damit könnte man sicher Ball spielen.
Der ist sogar, also die Rolle soll auch drüber sein, weil der wird extra geholt, weil er so der Aufstrebende, der geht die Risiken ein und sowas. Und die Gefahr ist dann, dem noch so 1% mehr zu geben und dann ist es eine total unglaubwürdige Figur. Das ist es aber gar nicht, sondern man kapiert, also irgendwie ist der auch abstoßend und gleichzeitig kapiert man aber, warum Leute auf den abfahren. Und es gibt so ein paar Szenen, wo der auch, also viele Szenen, wo der eigentlich körperlich auch zudringlich wird und seinen Mitarbeiterinnen eigentlich zu nahe kommt.
Ja, und auch diese Putzfrau-Geschichte, oder man spoilt man ja nicht, aber auch rassistisch und sexistisch ist und so.
Und man kapiert aber irgendwie, ich finde, an der Stelle funktioniert die Psychologie auch, man kapiert, warum Leute ihm das verzeihen und durchgehen lassen. Und das ist nämlich nicht nur eine Machtfrage an der Stelle bei ihm, sondern auch so eine von... Naja, aber der geile Typ.
Red ruhig weiter, ich würde einfach nur weiter schwer ins Mikrofon atmen. Aber er hat auch, wir sprachen noch vorhin von diesem Panikanfall von der Hauptdarstellerin Jana, der findet statt, während Gabriel Fängler dabei ist. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Das war das erste Mal, wo ich den sehr menschlich fand. Der versucht, sie dann runterzukriegen, was er auf eine, rein medizinisch gesehen, auf eine sehr gute Art macht tatsächlich. Und sagt, also das ist jetzt inhaltlich komplett egal wahrscheinlich. Aber mich hat das kurz beeindruckt, das Zusammenspiel von sie dreht total durch, kriegt keine Luft mehr. Und er, der sagt, komm runter, kämpf dich gegen an. Und das war sowohl inhaltlich für ihn, da war ein guter Mensch. Und ich fand ihn dann auch sexy und dachte, Gabriel, ich glaube, ich habe auch eine Panikattacke. Komm her und helf mir. Ich kann sein, dass mein Blick jetzt ein bisschen getrübt ist. Ich habe das Gefühl, ab jetzt keine objektiven, wie es eigentlich meine Art ist, Sachen mehr sagen zu können. Ach, Gabriel.
Ich habe das sehr gern geguckt. Ich glaube, man erfährt in Wahrheit nichts darüber, wie Banken funktionieren. Ich glaube, man erfährt auch nicht wirklich viel darüber, wie Banker funktionieren. Aber es funktioniert als Thriller, als spannendes ist, es wird auch eine zweite Staffel geben. Das Ende gibt da eigentlich schon die Vorlage dafür. Und ich mag's.
Ich wünschte, es würde in einem anderen Metier spielen. Das stört mich tatsächlich ein bisschen, dass ich oft meinen Kopf einfach ausschaltet, weil es zu viel Closing, Hedgefonds. Geil, dass ich auch nur die zwei Sachen sagen kann. Closing und Hedgefonds. Was sind denn noch so Bankerbegriffe? Euro, Dollar, sowas. Da passiert so viel davon, dass mein Kopf, ob ich will oder nicht, so ein bisschen ausschaltet. Was schade ist, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, ich glaube, das ist was richtig Geiles, Ich wünschte, es würde in einem Kindergarten spielen oder irgendwo anders. Aber es ist eine Empfehlung, ne? Es ist schon von dir sowieso.
Ja, ja. Ich hätte noch so ein bisschen was zu nörgeln, das lasse ich jetzt aber weg, weil eigentlich
ist es. Genau.
Ja, Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall. Ist echt super selten. Ich glaube, wir haben noch nie fast einstimmig was deutsch. Na, wobei doch, aber.
Aber dafür, du bist so toll, fand ich es
jetzt. Ich finde das schon ziemlich gut. Mich turnt.
Dieser Gabriel Fänger hat es dir irgendwie
angetan? Ja, der rettet die ganze Geschichte. Seitdem ich den richtig geil finde, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Bitte sehen Sie Bad Banks, erwarten Sie keine Friseursendung. Oh, irgendwie schade. Apropos Friseursendung. Hm. Queer Eye haben wir als nächstes. Das lief, ist schon eine Weile auf dem Netflix, liegt das rum?
Ja, aber noch nicht, gar nicht so lange, ein paar Wochen.
Wurde auch von vielen Leuten, zumindest in den sozialen Medien, haben Leute mir geschrieben, ob ich das schon gesehen hätte und ich muss das sehen.
Ich habe dir vor Wochen schon gesagt, du musst das
ja
sehen.
Ja, genau. Und dann kamst du, ich hatte es noch gar nicht auf dem Schirm und du weißt ja, wir ignorieren ja aus Versehen oft die Leute, die uns Sachen empfehlen. aber wenn du mir was empfiehlst, du hast gesagt, guck das mal, ich will wissen, wie du es findest. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Jetzt habe ich es gesehen. Es ist im Grunde, ich glaube, ich mache es mal ganz kurz, eine Form von Umstyling-Show. 5 sehr unterschiedliche homosexuelle, darf man das sagen, weil man dann schon sexistisch? Man darf
bei einer Sendung, die Queer Eye heißt?
Naja, ich weiß, ob man dann beschreibt, das ist ja wie, muss man, egal. 5 junge, schwule Männer treffen einen heterosexuellen Mann, oft heterosexuellen Mann, irgendwo in Amerika und krempeln irgendwie dessen Leben um. Also dieser Mensch ist dann oft, das sind wie viele Folgen? 8 8 Folgen, sprich in jeder Folge ein neuer heterosexueller Mann. Die haben sich professionalisiert, die 5 Leute, auf Ernährung, Klamotten, Kultur, Wohnungseinrichtungen und Make-up und Beauty. Grooming. Genau, Grooming, sagen sie aber eigentlich. Haar, Make-up und so. Dann wird also immer so ein zotteliger, kleiner, nerdiger Hetero von 5 schwulen Männern überfallen und deren Leben wird verändert, umgestylt. Kann man das so sagen? Damit habe ich, glaube ich, ganz grob getroffen. Ne?
Die Dramaturgie ist immer exakt gleich. Die fahren hin, überfallen, überraschen ihn. Am Ende der Woche, in der sie da sein Leben umkrempeln, gibt es immer irgendein Ereignis, was er dann schon umgekrempelt bestehen soll. Der Launch von einer App, die der programmiert hat.
Also oft zu Partys.
Oder Gatherings. Und dabei sind die nicht mehr dabei, sondern das gucken sie sich dann von ihrem Loft aus an und die Aufnahmen davon. Also die Dramaturgie ist exakt immer gleich.
Cool, bevor wir sagen, wie wir es finden, die beziehen sich darauf, was ich nicht wusste, dass das nicht die zweite Staffel von etwas ist, sondern dass es so eine Art Remake ist. Es gibt augenscheinlich ein Queer Eye, gab es schon mal.
Hieß früher Queer Eye for the Straight Guy. Lief von 2003 bis 2007, ist auch von dem gleichen Typen, also der das jetzt macht, ist der gleiche, insofern kann man schon sagen, es ist jetzt die nächste Staffel.
Aber
es ist nur mit anderen Leuten. 5 andere Leute, auch der Stil sehr aktualisiert, die ganze Art, wie es erzählt wird, aber die Dramaturgie war damals auch schon so, lief in Deutschland, ich glaube sogar bei ProSieben zur Primetime. Okay. Also war durchaus, das kam von Bravo, was so ein winziger Sender in den USA ist.
Da laufen auch die Housewives. Entschuldigung.
Und war ein großer Überraschungserfolg damals.
Ja. Okay, das ist das. Möchtest du anfangen?
Was glaubst du denn, wie ich das finde?
Du als homosexueller Mann, du musst es doch lieben. Ich glaube, dass du das unfassbar... Also ich weiß tatsächlich Folgendes. Ich glaube, dass du das anstrengend findest und dass du das doof findest und ich glaube, dass du es vor allem, Achtung, übergriffig findest.
Das ist vollkommen übergriffig.
Es ist übergriffig, ja, aber die sind ja freiwillig. Es ist ja etwas, was all diese Nerds sind ja freiwillig da involviert. Wir können gleich nochmal darüber reden, was daran auch irgendwie toll ist, aber ich dachte mir beim Gucken oft, der Stefan wird das hassen, weil du auch nicht der Typ bist, der Bock hat, dass in seinem Leben groß rumgefriemelt wird. Deswegen dachte ich, müsstest du allein das Zuschauen hassen.
Also ich habe die erste Folge geguckt war vollkommen hingerissen.
Was? Ich denke, ich gehe jetzt einfach. Ist doch Quatsch, was sollen wir jetzt zusammen noch im Podcast machen?
Und das ist umso überraschender, dass ich wirklich richtig glücklich war, das gesehen zu haben, weil ich diese Typen so furchtbar finde. Die sind so anstrengend, die sind so überkandidelt, so laut, so übergriffig. Es ist in manchen Folgen, finde ich, es wirklich schwierig. In Folge 2 oder 3 ist es so ein Nerd, wo man wirklich dem ansieht, ich möchte eigentlich nicht angefasst werden.
Der sagt auch, dass er nicht angefasst werden will und wird schon dauernd umarmt.
5 schwule Männer.
Ich dachte so doll an dich. In Folge 2 dachte ich die ganze Zeit, Stefan würde es hassen. Der würde es hassen. Und ich finde es auch grenzwertig, in der Folge 2 vor allem.
Bevor ich ganz viel sage, wo ich Probleme damit habe, auf so einer politischen Ebene, auf einer Zuschauerebene, was auch immer. Aber erstmal, ich habe diese erste Folge gesehen und war komplett verliebt, es so positiv ist. Die erste finde ich auch mit Abstand die beste, weil auch der Mensch, das ist so ein zotteliger, älterer LKW-Fahrer, der sich irgendwo in so einer Art Garage irgendwie, ich hätte fast gesagt, mit seinem Leben abgeschlossen hat. Das ist ein bisschen zu hart, aber der ist da so versumpft und ist dann halt so, wie er ist.
So ein Zimmer-Apartment in Alabama, sehr, sehr republikanisch eigentlich. Ich glaube, er hat sogar...
Georgia, es ist alles in Georgia.
Und er hat, glaube ich, sogar auch in seinem... Ach, so ein Trump Make America Great Again Plakat in seiner, wie heißt das denn, Garage?
Und das ist so positiv. Ja. Also die Typen, wie gesagt, ich habe das geguckt und so, aber es ist völlig unwiderstehlich zu sehen, wie die so ein Makeover machen und wie toll das ist und wie sie diesen Typ aus seiner komischen Schale da rauslocken. Und wie positiv das ist, wie viele Good Vibes aus meinem, ich konnte mich dem nicht widersetzen.
Ich war wirklich auch ganz richtig verzaubert.
Glücklich, ja.
Zumal die, was dich, also wenn wir bei der ersten mal bleiben, weil ich finde genau, wie du sagst, dass das die beste ist von allen. Und ich habe es auch nicht zu Ende geguckt, weil ich es irgendwann fand ich dann so ein bisschen weil dieser Tom so von allen auch so sehr aussieht wie jemand, der Schwule nicht verstehen und hassen müsste, was ein wahnsinniges Vorurteil von mir wäre, aber der ist schon, der muss gar nicht geöffnet werden. Was so niedlich ist, ist, dass der auch offen ist. Da sind fünf unfassbar tuckige, das muss man schon sagen, die kommen rein und es wird komplett durchgedreht.
Das ist auch Teil der Dramaturgie. Die ersten 10 Minuten sind die wirklich in einer Weise toben, die durch die Wohnung der Leute.
Ich habe mich gefragt, ob die das sollen. Du siehst dauernd irgendeinen, der sich einen Laken um den Kopf gebunden hat, von rechts kommt jemand mit Glitzer gesprungen, der andere popelt in der Unterwäsche drin, dieser arme heterosexuelle Bärchentyp steht in der Mitte und denkt so, ach, lass die jungen Dinger mal machen. Und hier reitet einer vorbei, es wird gekrischen, es wird geworfen, gespielt, was auch niedlich ist.
Es gibt einen lustigen, nur weil ich das sonst vergesse, wenn ich es nicht jetzt sage, an irgendeiner Stelle haben die so eine Lampe, mit der du so, so kontrollieren kannst, ob irgendwelche Körperflüssigkeiten im Bettlaken sind. Und das lustig perfide daran ist, dass die völlig entsetzt sind, weil sie keine Spuren finden bei einem von ist dieser Stand-up-Komiker.
Ja.
Und das liegt halt daran, weil der lebt noch bei seinen Eltern und sein Zimmer ist neben dem Schlafzimmer von ihm. Und ich dachte erst, was, wie eklig ist das, dass die jetzt nach Körper... Und das war aber auf so eine Art dann gedreht, wo ich schon dachte, okay.
Und ich finde, was ich gerne mag, ist, dass sie dieses anstrengend überdrehte, schwule am Anfang, wo man dann total brechen durch eine wirklich liebevolle Art. Die sind jeder von denen ist in seinem Genre richtig gut vorbereitet, weil dieser Tom hat Lupus und Lupus sorgt dafür, dass man so eine rote Haut kriegt, so eine Hautkrankheit. Und dieser und der von allen am allerschwulsten ist ja dieser Grooming-Typ, der auch zauberhaft ist, aber der ist echt so Beyoncé, der macht alles, was so ein Klassiker ist. Und der steht dann mit diesem Tom im Bad und erzählt ihm, weil er vorbereitet ist, worauf man achten muss, wenn man diese Hautkrankheit hat. Und
hat irgendeine so grüne Creme oder sowas.
Aber nicht nur das, sondern die ballern auf keinem Feld die Leute zu, sondern gerade der Grooming-Typ, da hast du Angst, der kommt jetzt mit Gel und Wachs und 3 Sonnencremes. Stattdessen gibt es eine Creme und der sagt, du musst mit Lupus aufpassen, du darfst nicht in die Sonne gehen, mach, und mehr gibt's nicht. Und dann haben die auf einmal eine Ruhe und eine Liebevollheit und die sind vorbereitet auf diese Menschen und das hat mich richtig gekriegt,
wie die
sich Mühe geben.
Das hat mich auch überrascht. Also das eine ist diese emotionale Ebene, die positiv ist, die auch oft drüber ist, wo ich denke, oh, dieser ganze amerikanische, aber du musst an dich glauben, Kitsch.
Lass uns dazu noch kommen.
Kommen wir gleich dazu. Aber auf dieser unmittelbaren Makeover-Ebene bin ich total überrascht. Du hast diese Typen, die so drüber sind, auch dieser, die Mode, der für Mode zuständig ist. Und dann gehen die mit denen in irgendwelche Läden und denken so, oh, was wird der dem jetzt aussuchen? Ja. Und das ist fast immer so auf den Punkt, dass du denkst, ey, ja klar, das kann der tragen, das ist nicht drüber.
Und
sondern
das wird der auch tragen, wenn ihr wieder weg seid, weil es nicht zu krass ist.
Und das funktioniert, also wie du sagst, auch bei dem Make-up-Typen. Ja. Und auf dieser ganz banalen Ebene zu sagen, wir suchen euch Sachen raus, die wirklich zu euch passen und drücken euch da jetzt nicht irgendwie in so ein, keine Ahnung, ein anderes Klischee. Das ist schon schön.
Ja, und die Mühe und die Liebe voll. Ja. Und die sorgen natürlich auch, die versuchen dann schon auch über die Liebe zu reden und versuchen da auch so ein bisschen emotional reinzugrabbeln in die Leute, dass die eben nicht nur ihr Äußeres ändern oder die Ernährung, was ich übrigens am sinnlosesten finde, das ist der heißeste von den 5 Schwulen, der auch vermutlich gar nicht schwul ist, munkelt man im Internet.
Nein, der ist erst seit kurzem schwul.
Ach so, aber das ist mein Gaydar, funktioniert in die andere Richtung sehr gut. Ich dachte, da sind 5 Schwule und einen finde ich richtig heiß. Da stimmt was mit dem nicht. Und dann hast du geschrieben, der ist ja auch erst seit letzter Woche schwul.
Es gibt auch große Diskussionen, ob der überhaupt kochen kann.
Ja, weil der macht ja nur Guacamole. Genau. Da wird ja nicht gekocht.
Und die Guacamole macht er, aber da gibt's heftige Diskussionen um seine Guacamole, weil er macht die extra nicht mit Sahne, sondern mit Joghurt. Worauf dann ganz viele Leute gesagt haben, wie Sahne oder Joghurt. Ja, das kommt beides nicht in die Guacamole.
Was sucht das Milchprodukt in der Guacamole? So. Ist mir egal, ich finde die niedlich.
Es gibt große, gerne mal googeln, große Guacamole-Debatten um diesen Typ.
Ich bin schon in der Nähe davon gewesen, dachte, es mir egal, ich möchte den gut finden und vermutlich ist er nächste Woche wieder hetero. Der ist so ein bisschen überflüssig, weil ich denke, ach, was willst du jetzt dem Typen da so beibringen, wie die Ernährung funktioniert?
In manchen Folgen kommt er gar nicht vor. Ich glaube, in der siebten oder sowas ist er gar nicht.
Ach so, daran habe ich nicht geguckt. Das ist sehr zauberhaft und was glaube ich, ein springender Punkt ist, den fand ich am Anfang schön und dann hat er mich irgendwann genervt, ist schon mit Stereotypen aufzuräumen und ne, also zum Beispiel in der ersten Folge fragt Tom auf so einer gemeinsamen Autofahrt, als einer von den Makeover-Typen erzählt, dass er verheiratet ist, fragt Tom, und wer ist bei euch die Frau? Woraufhin beide Schwule im Auto total durchdrehen und sagen, dass das diese eine Frage ist, die man eben nicht stellt, dass es totaler Bullshit wäre, sagt der eine in einer sehr weiblichen Form und der andere in einer sehr männlichen Form. Also man versucht schon, was irgendwie eigentlich ganz hübsch ist, zu sagen, ey, alles cool, wir sind alle nur Menschen, born this way, bla bla bla. Das finde ich auch gut. Ich finde es immer so ein bisschen überflüssig, weil ich das Gefühl habe, weiß ich doch, aber weiß ja eben nicht jeder, deswegen ist das dafür da.
Na und wissen, also das ist schon toll, dass die jetzt in Georgia da unterwegs sind und sobald die Atlanta verlassen, wo eigentlich ihre Basis ist, merkst du auch, sind sie und manchmal, manche sprechen das auch explizit aus, sagen, das ist eigentlich nicht normal, dass wir so hier mit Schulen zu tun haben. Und das ist, ja, schwierig.
Weshalb man aber auch die Kandidaten so lieb hat, weil die nämlich auch genauso aussehen, als hätten sie damit eigentlich nichts zu tun und dann so irre offen und liebevoll und oft wird geweint bei der Verabschiedung. Später kommen dann auch noch so Themen wie Polizisten versus Schwarze und indische Tradition. Also und irgendwann ab Folge 4 hatte ich das Gefühl, ich entdecke ein Muster und jetzt finde ich es nicht mehr so schön, weil es mir jetzt nicht mehr so natürlich vorkommt. Ich habe das Gefühl, dass pro Folge ist einer zuständig dafür, ein brisantes Thema anzusprechen, was eigentlich auch gut ist und richtig, sollen die machen. Aber so ein Teil von mir dachte, ja, I get it.
Ja, und das ist manchmal gewagt. Also es fängt diese eine Folge, da haben sie so einen Polizisten, um den es sich dreht. Und es fängt damit an, dass sie im Wagen auf dem Weg dahin scheinbar angehalten werden von einer Polizeikontrolle. Mhm. Und also angeblich wussten von den fünf, diesen Fab Five, wie die sich nennen, wusste keiner von denen, dass das abgesprochen war. Das war ein Kollege von diesem Polizisten, der so tat, als würde er sie jetzt anhalten. Und du merkst wirklich, wie die, vor allem der Schwarze,
der fährt auch,
der fährt wirklich in Panik gerät. Und das ist also einerseits ganz spannend zu sehen, weil das womöglich auch noch echt ist und sich auch so später so eine Diskussion entwickelt zwischen ihm und diesem Polizisten darüber, so wie ist das denn mit der Polizeigewalt gegen Schwarze? Und die sich so ein bisschen darüber verständigen. Das ist ganz schön, dass sie sich das trauen und gleichzeitig ist das furchtbar, dass sie sich das trauen, weil es natürlich dann doch irgendwie unangemessen ist und weil es irgendwie merkwürdig, also es ist halt so eine Reality-Makeover-Show.
Ja, und der Moment ist so intim. Ich glaube auch, dass der echt ist, weil einer von der Niedliche mit den langen Haaren, der Grooming-Typ, noch heimlich ein Selfie macht und ein Foto aus dem Auto macht, um den Polizisten zu fotografieren und einer von den anderen sagt, macht es nicht jetzt so ein Quatsch. Also man hat schon das Gefühl, dass das echt ist. Aber andererseits, ab dem Moment, wo die aus dem Auto später aussteigen, spritzt jemand mit Wasser und der andere sagt, meine Haare, ich gehe schon mal rein. Und man denkt so, mir ist die Pause zu kurz zwischen Einhorn und Polizeigewaltangst. Das ist genau wie du sagst, man denkt so geil, dass sie das im halbwegs großen Fernsehen ansprechen und gleichzeitig, mein Popschutz fällt immer runter, ich mache heute ohne Popschutz so. Und gleichzeitig fühlt es sich falsch an oder ist der falsche Ort dafür oder irgendwie so.
Ja. Mein größeres Problem war noch, dass sie dann den Polizisten seinen Polizistenschnäuzer abrasiert haben, das hätte überhaupt nicht sein müssen.
Naja,
immer machen die denen die Bärte ab.
Ja, das ist schade, aber manchmal machen die Bärte auch schöner.
Ja, das stimmt.
Vielleicht kann man das noch, wollen wir...
Ich muss noch auf diese ganze fast politische Ebene kommen.
Ja, achso, ich dachte, das war schon die politische Ebene.
Nee.
Okay, hau rein.
Also das Thema, dieses völlig überkandidelt Schwule, wie die fünf sind.
Ja.
Der dein geliebter Guacamole-Typ am wenigsten, aber die sind so tuckig. Und ich bin so hin und her gerissen. Ich finde das, wenn ich jetzt mal kurz theoretisch werden darf.
Ja,
ich glaube, es gab irgendwann eine Phase, da war es sehr wichtig zu zeigen, dass Schwule ganz normal sind. Und dass es nicht alles überkandidelte, schreiende Tunden sind, sondern dass es ganz normale Leute auch sind. Ich finde es dann auch jetzt richtig, also insbesondere jetzt zu sagen, so, Schwule sind ganz normal, aber Schwule sind auch total übertrieben, laut, weiblich, scheinbar weiblich, kreischend, anstrengend. Schwule müssen nicht unauffällig nett sein, um sein zu dürfen, wie sie sind, sondern sie dürfen auch völlig drüber sein. Das finde ich politisch auch irgendwie genau richtig, dass das so ist. Und trotzdem, erstens strengt es mich an.
Es ist auch anstrengend.
Und zweitens habe ich dann so ein Problem damit, die Botschaft, die sie immer den Leuten geben, ist, hör doch mal auf, dich zu verstecken hinter deinem Bart, hinter deiner komischen Maske und sei, wie du bist. Und gleichzeitig sind die Typen aber ja auch so drüber, dass ich auch denke, ey, ihr spielt doch da auch, ihr seid doch auch irgendwelche Klischees, die ihr da nachspielt. Wie sehr versteckt ihr euch denn hinter diesem ganzen Kreischen und übertrieben sein und laut sein?
Ja.
Ich finde, da gibt's so ein Widerspruch zwischen dieser Botschaft, sei wer du bist, und wir sind so krass laut. Ich glaube, sind die wirklich so?
Ich weiß, deswegen fragte ich mich schon am Anfang, ob die sind ja am meisten so in dem Moment, in dem die das Leben von diesen Menschen zum ersten Mal crashen. Die kommen rein und wie gesagt, Einhörner fliegen und es wird geschrien, die fallen übereinander, hier ist ein Papierschlange, bla bla bla. Ich frage mich, ob das vielleicht tatsächlich wirklich so ein bisschen im Drehbuch steht. Reinkommen, crashen, komplett durchdrehen. Weil die sind dann später gar nicht mehr so oft so. Zum Beispiel ist auch der Schwarze verhältnismäßig zurückgenommen. Aber was heißt zurückgenommen? Klingt auch schon. Ich habe das Gefühl, mal alles falsch machen zu können bei dem Thema. aber gar nicht so. Also immer wenn die in ihrer, wie heißt das, in ihrem, nicht Genre, sondern in ihrer in ihrem Job sind, auf ihrem Feld zuständig, ist es entspannter. Und andererseits, warum nicht? Vielleicht spielen die das, aber das geht klar.
Und also es ist
mit Absicht auch.
Und es ist ja auch, es ist ja auch Fernsehen, die sollen ja auch unterhalten. Und ich gebe zu, es gibt dann auch Momente, wo ich mich dem nicht entziehen kann. Es gibt diese eine Folge mit diesem Stand-Up-Komiker. Hast du ihn schon gesehen?
Ja, der ist wahnsinnig schlecht als Stand-Up-Komiker.
Egal. Und das endet damit, dass so ein bisschen aus dem Hut gezaubert plötzlich kommt, dass der auch ein Date hat mit so einer Frau, die vorher gar nicht vorkam in dieser Folge. Und während diese Fab Five das in ihrem Loft hinterher gucken, diese Aufnahmen, rasten die dermaßen aus, dass sie sehen, dass er da irgendwie eine Freundin hat. Und an der Stelle, mein ganzer Widerstand, den ich habe gegen, ach Mann, jetzt seid nicht so tuckig, ist dann völlig platt, weil es einfach so ein Mitreiß und denke, okay, geil, ich freue mich über den Typen und ich freue mich auch deshalb so sehr, weil ich sehe, wie die fünf da ausrasten.
Ja, also die weinen ja auch oft, lass uns so tun, als wäre Fernsehen jetzt keine manipulative Scheiße, aber die weinen halt dann auch oft aus Rührung, wegen allen möglichen Gründen. Einer outet sich vor seiner Mutter als schwul, also nicht von den Machern, sondern einer der Kandidaten, und die sind dann oft auch wirklich gerührt, wenn sie irgendwas bewegt haben da in dem Leben, wenn irgendjemand toller aussieht, als er dachte, dass er aussehen könnte und so. Das ist schon schön. Mich stört es auch gar nicht so sehr. Ich habe es nur auch gebinged, was ein bisschen schwierig ist, ehrlich gesagt. Und nach Folge 4 war die, wo am meisten geweint wurde. Da habe ich auch raue Mengen mitgeweint und danach war ich aber erschöpft. Dann dachte ich, ach, jetzt kurz mal Pause, jetzt mal was ohne Einhörner sehen. Es ist trotzdem irgendwie toll. Ich habe gerade ein bisschen zu viel davon, deswegen brauche ich eine Pause, aber ich fand's gut. Und ich, ach so, zu dem Polit, weil du gerade, das ist ja einmal Thema auch, da ging es jetzt um sich schwul kleiden, ja oder nein, das fand ich ganz interessant, weil da einer, ich glaube der gar nicht schwul ist, der Essenstyp Anthony, meinte, ja, es gibt halt nach so einem Outing gibt es für viele Schwule so eine Phase, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich frei, jetzt bin ich draußen, jetzt will ich das zeigen, bam, 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 und dass man dann so ein bisschen anfängt, drüber zu sein, sich zu verkleiden.
Muss ich quasi so laut schreiend, kreischig sein?
Genau. Also man möchte es auch, glaube ich, oder so sagte er das erst im Sinn von zeigen und proud sein, und dass man sich dann später so ein bisschen einrumpelt und merkt, muss ich gar nicht, ich kann auch nur eine Jeans und ein T-Shirt, aber wenn ich Bock habe, kann ich. Das fand ich ganz interessant.
Die Folge ist spannend, weil das mit dem Schwulen ist, den sie...
der noch im Closet ist.
Genau, zumindest gegenüber seiner Stiefmutter, zu der er auch ein ganz enges Verhältnis hat.
Und der sich nicht so schwul kleiden möchte.
Ja, nämlich, der irgendwie schwul sein möchte, ohne schwul zu wirken. Ja. Und das ist ganz schön, wie das da verhandelt wird.
Ja.
Und völlig egal, für was man sich dann da entscheidet. Aber ja, es hat schon bei all dem, was so formelhaft und einfach Reality-TV ist und sowas, hat das schon einen sehr wahren, sehr berührenden Kern irgendwie.
Und ich fand's irgendwie, ich glaube, ich bin ein heterosexueller Mann. Ich fand all die Wohnungen, die gemacht haben, alle schön. Ich dachte, da möchte ich wohnen. Das war aber alles sehr männlich. Und ich dachte die ganze Zeit, das ist meins. Es kann also sein, dass ich ein heterosexueller Mann bin. Wenn du möchtest, kannst du dich jetzt nämlich verlieben. Endlich.
Aber dann würde ich ja...
Naja, aber dann wäre es schon mal realistischer. Vielleicht bin ich ein Homo... So, wir empfehlen das, weil uns das gut gefallen hat. Und jetzt habe ich auch Bock, die restlichen 3 Folgen zu sehen. Kann ich gehen?
Die sind auch unterschiedlich.
Ja.
Die sind auch nicht alle toll.
Die erste war die tollste mit Tom, der eine Männergruppe heißt, die Romeo heißt, was die Abkürzung ist für Retired Old Man Eating Out. Ist das nicht toll?
Und der ist noch so verliebt irgendwie in seine Ex-Frau, was auch ganz rührend ist, wie er über sie redet.
Oder wie die heißt, ja.
Und dann trifft man die am Ende und das ist so toll und man wünscht sich das denen auch. Die haben sich dann irgendwie kurz danach, hat er dann getwittert, also der Visa Tom hat dann getwittert, dass sie jetzt auseinander sind, leider doch wieder.
Aber jetzt sind
und dann eine Woche später hat er getwittert, dass sie sich jetzt verlobt hätten.
Oh Gott, ich finde Tom so toll mit diesem roten Gesicht. Oh Gott, ist der zauberhaft.
Tom ist wirklich zauberhaft.
So. Was mein einziges Problem mit der heutigen Sendung ist, dass es bis jetzt, aber ich glaube, es könnte sich gleich ändern, recht positiv ist. So sind wir nicht. Das ist nicht, warum die Leute uns hören. Bei mir geht's jetzt nicht so weiter. Jetzt kommen die Hausaufgaben.
Okay.
Möchtest du, möchte ich? Wollen wir Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Wer anfängt? Das ist mir kackegal.
Fang du mal an. War das falsch?
Nein, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hausaufgabe, du hattest mir, möchtest du kurz sagen, warum? Doc Esser empfohlen,
ich habe
auch
so beim Durchseppen sind mir mehrmals so Trailer aufgefallen, wo so ein nicht unattraktiver Arzt als Doc Esser, ich weiß gar nicht, ob der Arzt, nehme ich mal an. Vielleicht heißt er einfach Doc mit Vornamen.
Nee, das sage ich dir gleich.
Okay. Einfach für sein Gesundheitsmagazin im WDR Wurb. Der Wurb für sein Magazin und dann gab es auch noch in der Folge, die dann irgendwie letzte Woche lief, war doch ein Thema, kann man an Herzschmerz...
An Liebeskummer sterben, so. Quasi. Und Herzinfarkt durch Liebeskummer, ja.
Und ich dachte, wenn das jemanden nicht betrifft, dann dich. Also reden wir drüber.
Ich fand tatsächlich die Auswahl geil. Ich dachte so, Krankheiten, genau mein Thema, reibt sich die Hände, knackt mit den Fingern, googelt Krebs. Und dann dachte ich, ja geil, gucke ich mir an und naja, zum Thema, wie heißt Doc Esser eigentlich wirklich? Also es ist ein 45 Minuten WDR, ein ganz relativ klassisches, sollte man meinen, Gesundheitsmagazin, Typ steht im Studio, Interviewbeiträge, Gan. Doc Esser heißt eigentlich Heinz Wilhelm Esser, was absurd ist, weil der so alt gar nicht aussieht. Das ist ein bisschen lustig, ne? Weil ich finde es einen affektierten Titel, ehrlich gesagt, Doc Esser. Weil
aber
so ein
nicht,
bisschen,
wenn man Heinz Wilhelm heißt.
Ja, und dann denkt man, okay, fair enough, unter den Umständen darf der sich Doc nennen. Aber es ist schon sehr, und das ist auch das Thema dieses Magazins, ist so ein bisschen, wie kriegen wir das Thema schwere Krankheiten so ein bisschen jünger verpackt? Und dann dachte wahrscheinlich irgendjemand beim WDR, lass mal so den Heinz Wilhelm nennen, der erscheint mir sehr jung. Und der präsentiert sich in dieser Sendung auch irre jung, ne? Der hat so eine Schiebermütze auf, sein Hemd, der hat ein Hemd ohne Krawatte, ohne Jackett.
Was?
Ja, oben die ersten paar Knöpfe aufgeknöpft und zwar weit genug, als dass man sehen kann, dass da drunter ein Tattoo ist. Dann hat er eine Jeans an, dann hat er einen Gürtel mit so einer Rocker-Gürtelschnalle. Alles an dem.
Das gefällt mir alles
ja,
gar
ich
nicht
weiß.
Mehr.
Alles an dem schreit, weil sie wegen meinem Namen abgelenkt waren. Ich bin sehr, sehr jung. Auch obwohl ich Heinz Wilhelm heiße. Das ist also Dr. Essemann hat das Gefühl, wenn es nicht so warm wäre im Studio, würde der auch noch eine Lederjacke sich überknallen. Geht aber nicht, weil es warm ist im Studio. Und dann ist das Thema, was ich wirklich geil und interessant fand, das Überthema, die haben auch noch den üblichen Schilddrüsen-Cholesterin-Kram, aber das Überthema ist Herz und herzkrank durch Liebeskummer. Das wird so benannt und es wird auch so anmoderiert. Die erste Moderation zu diesem Beitrag ist irgendwie, wurde Ihnen auch schon mal das Herz gebrochen? Man denkt sofort, ja, ist mal ganz schlimm. und alles zeigt darauf hin, jetzt sagen die einem, kann man an Liebeskummer oder respektive Trauer sterben? Und man ist ganz aufgeregt und der Bild-Zeitungsleser an einem denkt so, und dann, keine Ahnung. Weil dieser erste Beitrag, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich, es geht im Grunde, und das ist eigentlich nur irreführend, um das Broken Heart Syndrom. Das ist tatsächlich eine Krankheit, die sich ähnlich äußert wie ein Herzinfarkt, aber kein Herzinfarkt ist. Daher auch, glaube ich, überhaupt diese Frage, Broken Heart, Liebeskummer und so. Der erste Beitrag handelt also von einer Frau, die leider super unangenehm ihren ganzen Krankheitsweg nochmal nachstellen muss mit dem Kamerateam. Denn die hatte die Symptome eines Herzinfarkts, bla bla bla, ihr Mann, man sieht es, wie ihr Mann durch die Wohnungstür kommt und sagt, oh Schatz, was ist denn mit dir los? Sie so, aua, Herzschmerzen. Also das ist echt fies. Die stellen all das nach, ne? Mit Krankenwagen,
Tatütata. Ist es fies dir gegenüber oder auch fies den Zuschauern gegenüber?
Sowohl als auch. Aber man denkt so, jetzt muss die Frau sich selber spielen, wie sie glaubt, dass sie einen Herzinfarkt hat. Stellt sich raus, ist kein Herzinfarkt, ist Broken Heart Syndrom. Die erklären kurz, was das ist, nämlich im Grunde ist auch wurscht, Herzschwäche durch Stresshormone und so weiter und so fort. Oh. Alles sinnvoll. Aber im Grunde natürlich was man eigentlich weiß. Natürlich sehr viel Stress führt dazu, dass in irgendeiner Form dein Herz in Mitleidenschaft und dann stellt sich raus, dass die Frau nicht Liebeskummer hat, sondern einfach super viel Stress und dann ist ihre Katze gestorben und so weiter und so fort. Und dann gehen die raus aus dem Beitrag und das Wort Liebeskummer fällt nie wieder. Und das ist ein bisschen ärgerlich, weil es ist in der Theorie natürlich sinnvoll, denn Liebeskummer ist ja auch nichts anderes als starker emotionaler Stress. Als schlauer Mensch verstehe ich das schon. Aber wenn du es so anteaserst, warum nicht jemanden finden oder wenigstens von jemanden erzählen, der tatsächlich aus Liebeskummer so starken Stress hatte, dass er dieses Syndrom hatte. Und das ärgert so ein bisschen, weil es dann...
Sie haben dich verarscht.
Ja, aber es wäre gar nicht nötig gewesen, denn es sterben tatsächlich Leute am Broken Heart Syndrom und auch welche, die so traurig sind. Also man hätte eine Geschichte erzählen können. Man hätte vielleicht niemanden gefunden, der es nachspielt. Aber weißt du, was ich meine? So, danach ist davon auch nie wieder die Rede. Und das ist schade, weil ich das interessant finde und weil ich das selber privat auch schon mal gegoogelt habe, weil es mich interessiert hat. Und man dann eben, wie gesagt, Liebeskummer ist auch nur starker Trauer und unterscheidet sich nicht von jemand ist gestorben oder so, aber wenn man schon damit wirbt, dann bitte delivert das. Und dann ist im Studio noch eine, ich erzähle nicht den Rest der Sendung, nicht viel davon, aber dann ist da noch eine Herzspezialistin, die wahnsinnig weird ist, die immer nur für eine Frage kurz interviewt wird, die beantwortet sie ein bisschen zu medizinisch. Dann gibt's den nächsten Beitrag, darum geht's dann, kann Alkohol zu Herzproblemen führen und man denkt so ein bisschen schon, ja.
Aber bestimmt.
Ja, also müsstet ihr mir jetzt nicht erklären, aber der Doc Esser möchte seine Lederjacke zeigen. Weshalb man Doc Esser in einem 15-Sekunden-Beitrag, es ist ein 15-Sekunden-Beitrag, sieht, wie Doc Esser mit einer Lederjacke in einer Bar rumsteht, bei betrunkenen Studenten den Promillewert misst und dann irgendein, ich weiß gar nicht, was er macht, zaubert ein EKG. Also nach den 15 Sekunden ist klar, ja. Das hat aber Einfluss aufs Herz. Herzrhythmusstörungen, glaube ich, kriegt man von Alkoholgenuss. Aber das geht wieder weg, wenn man keinen Alkohol mehr getrunken hat. Ende der Geschichte. Später noch weitere diese komischen, genau der dritte Punkt, der sich mit dem Herz beschäftigt, ist dann noch Herz. Was eigentlich schon erklärt wurde, macht Stress Herzprobleme. Ich weiß nicht, ob du raten möchtest. Kannst du dir vorstellen,
dass... Warte mal, Stress. Puh. Ich sag mal ja.
Aber du bist dir nicht sicher. Nee. Und der Doc Esser auch nicht. Deswegen hat er ein Experiment gemacht. Und zwar wieder mit Lederjacke auf der Straße. Und hier wird es wirklich so ein bisschen absurd.
Leute gefragt?
Nee, man trifft eine, ganz geil, eine alleinerziehende Mutter, die echt viel zu tun hat von zwei Kindern. Und man denkt kurz, oh Gott, was immer der jetzt als Experiment macht. Hoffentlich macht der eh gestressten Frau jetzt nicht mit Absicht ein Herzproblem. Weil ich dachte, wie kann man, was könnte jetzt das Experiment sein? Weißt du, was das Experiment ist? Man setzt die Frau ins Auto im Ruhezustand und misst ihren Puls. Oder ihr Herz oder irgendwas. Und danach sagt er, oh ja, linear, Stress. Und du kapierst zu keinem Zeitpunkt, was ist das Experiment und macht es denn Sinn in einem Moment, in dem sie in Ruhe, einen Ruhepuls hat, ihren Stress zu messen? Vielleicht ist Doc Esser sich auch nicht sicher, denn er macht das gleiche Experiment dann noch an seiner Kameracrew, die, nachdem sie Stress im Stau hatten, alle im Büro sitzen und es ist super unseriös. Also nicht unseriös, aber ist es ist so ein bisschen...
Gut?
Nein, das ist eine mit ohne Kragen. Ach, das ist auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich will dir mal sagen, ich finde die Idee gar nicht schlecht, das jung zu machen. Das Thema Krankheiten. Warum nicht einen jungen Typ mit Tattoo, der auch ganz angenehm okay spricht und das aber ein
Hans
bisschen.
Wilhelm heißt.
Aber der Inhalt ist echt scheiße. Es gibt zum Beispiel wirklich eine Umfrage zum Thema Chili. Und weißt du, was das Ergebnis der Umfrage ist? Die Frage ist, was fällt ihm zum Thema Chili ein?
Scharf.
Sagen exakt 5 Leute hintereinander, dann ist die Umfrage vorbei. Die kriegen den Inhalt nicht so richtig geil. Also wie gesagt, ich will gar nicht so meckern. Ich denke so, okay, ich glaube, der kommt auch bei älteren Leuten gut an. Es gibt so eine Form von jungen Menschen, die ältere Menschen gerne mögen. Ich glaube, die älteren Menschen könnten den Schiebermützen-Johnny gut finden. Die Themen sind mir aber nicht sinnvoll genug. Was kann man denn wohl gegen einen hohen Blutdruck machen? Sport und gesund essen, gähn. Das weiß man ja schon. Dazu brauchst nicht so. Insofern, ich weiß nicht. Ich fand es vor allem unseriös, weil ich denke, in einer Frau im Ruhepuls das Herz zu messen und dann zu sagen, ohne zu erklären, warum, die hat super viel Stress. I don't know. Ich find's nicht so geil. Insofern, ich habe auch irgendwann mal nie eingeschlafen. Ich habe auch nicht bis zum Ende geguckt, weil ich dachte, Ja. Schönen Grüße an Heinz Wilhelm. Das war meine Hausaufgabe.
Gerade gefragt, ob das noch mehr Leute gucken würden, wenn das nicht Doc Esser, sondern Schiebermützen-Johnny heißen würde.
Ich habe die besseren Namensideen.
Ja,
ne?
Ich glaube auch.
Nur sonst schreibe ich dem. Ich nehme an, der WDR wird vermutlich zuhören, da die Chefredaktion ist. Ne? Ja. Also Schiebermützen-Johnny fänden wir auch ganz gut. Ja, danke für diese Hausaufgabe.
Du hast mir Sankt Mike beschert.
Soll ich kurz sagen, warum?
Ja.
Weil mich in den ganzen Sommer, war gar nicht Sommer gerade, den ganzen Winter über... wurde ich auf RTL in den Wärmepausen damit so hart penetriert und dachte, ist das kacke. Dann habe ich dir kurz davon mal irgendwann im Winter erzählt, dass ob du das, und dann hattest du auch schon mal gesagt, du hättest da schon mal reingeguckt, und dann dachte ich, ach, naja, dann kannst du es auch nochmal besprechen. Und das war auch so jugendlich anbiedernd, und dann wollte ich wissen, ob das, so, wie ist das denn? Und
jugendlich
was ist
anbiedernd.
Das? Ah ja, das, was
das ist so eine Comedy-Serie. Die Geschichte ist die, dass Mike Schäfer ist so ein Kleinkrimineller, der leider durch einen schlechten Deal irgendwie 50.000 Euro Schulden bei einem Großkriminellen hat. Der Setup ist folgender. Er hat sich als Schaffner verkleidet und geht durch so einen Zug und klaut den Leuten ihre ganzen Brieftaschen und Handys und sowas alles. Und dann droht das aber aufzufliegen, während er noch im Zug ist. Und dann hat er aber Glück, dass er gerade nämlich in einem Abteil ist, wo ein Pfarrer gerade Herzinfarkt, wahrscheinlich irgendein Broken Heart Syndrom oder irgend sowas.
Ich wollte gerade sagen, hat er nicht Doc Esser geguckt, ne?
Ja, gestorben ist. Und dann verkleidet er sich schnell als dieser Pfarrer, damit die Leute, die alle sagen so, wir sind hier gerade ausgeraubt worden oder sowas, ihn nicht finden.
Klingt wie so eine klassische Louis Dufiné Zuggeschichte.
Steigt dann an der nächsten Station aus und denkt so, puh, bin in Sicherheit hier in meiner Pfarrerverkleidung. Was passiert? Von hinten tippt ihm eine Frau auf die Schulter und sagt, ach Herr Pfarrer, schön, dass Sie da sind, wir haben schon auf Sie gewartet. Tada. Das heißt, er ist dann jetzt der Pfarrer von Läuterberg. Das ist der Ort, der fiktive Ort.
Das klingt so bayerisch. Ist das in Bayern?
Nee, ich hab vergessen, wo das ist.
Egal.
Nee,
Entschuldigung, ist auch vollkommen wurscht.
Das ist RTL, das ist im Zweifel immer irgendwo in der Eifel oder im Bergischen Land oder irgendwas. Das heißt, die Geschichte ist jetzt, wir haben diesen Kleinkriminellen, der jetzt versehentlich in einem Ort ist, wo alle ihn für den Pfarrer halten. Und er spielt jetzt da den Pfarrer, weil dieser Ort hat so eine geile, extrem wertvolle Monstranz. Und wenn er die schafft, sich zu krallen, dann hat er genug Geld, um diesen Großkriminellen diese 50.000 Euro Schulden oder sowas zu bezahlen. Das heißt, das ist so die Krücke dafür, warum bleibt er überhaupt da? Mhm. Weil er denkt, er kann da als Fahrer, wenn er denen das vorspielt, kommt er an sein Geld. Und dann gibt es jetzt jede Woche irgendein lustiges Abenteuer mit dieser Verwechslung. Also, ich mal kurz, um so zu beschreiben, wie diese Serie funktioniert. Er ist dann gleich auch irgendwie in der Chorprobe gerettet da rein, an seinem ersten Tag in dem Ort. Und findet die Chorleiterin sofort total sexy zwischen den beiden Funks. Denkst du, da läuft was. Kleines Problem, die Chorleiterin ist nicht nur die Chorleiterin, sondern auch die Polizistin im Ort. Das heißt, dadurch hast du sofort diese Konstellation, diese Liebesgeschichte zwischen beiden. Hat ein bisschen das Problem, dass er die ganze Zeit aufpassen muss, dass sie nicht merkt, dass er der Typ ist, der die Leute da im Zug alle ausgeraubt hat.
Ja.
Ich habe zwei Folgen gesehen. Die erste und die zweite.
Sag mir nur kurz die Länge. Was ist das?
Ist eine Stunde, halbe? Also dreiviertel Stunde netto.
Und so linear. Nee, wie heißt das, wenn es nicht am
abgeschlossen ist? Beides. Beides ist eigentlich so klassisch darin, es gibt diesen, du meinst horizontalen Strang, dass es halt die ganze Zeit darum geht, wie schafft er es, das Geld zusammenzukriegen.
Aber es hat einzelne kleine Geschichten pro Folge.
Und es hat in jeder Folge mindestens eine Geschichte. Okay. Was ich unbedingt dazu sagen muss, was ziemlich zentral ist für die Serie. Mike Schäfer wird gespielt von Daniel Donskoy.
Wer kennt ihn nicht?
Der wahnsinnig schön ist. Und die ganze,
Die SMS.
Also alles ist darauf gemacht, dass man in jeder Szene sieht, wie toll dieser Typ aussieht und wie alle ihm auch verfallen und wie alle ihn total schön finden. Das ist im Grunde so ein Pin-Up-Typ. Ich kann gar nicht, nein, nicht, weil er mir gefällt.
Du hattest mir gestern ein Foto geschickt, als Umfrage gesagt, heiß oder nicht. Und ich glaube, ich habe einen kleinen Brechsmiley geschickt.
Und ich glaube, in Wahrheit ist es wirklich darauf optimiert, möglichst oft diesen Typen zu zeigen. Dann noch so, und dann in dieser Priester, Sultane, heißt das so?
Uniform, Kaftan.
Und vor in der Priesteruniform. Und es sind ihm halt auch alle Frauen verfallen und dadurch kommt er auch im Zweifel immer irgendwie, wuselt er sich durch, weil die ganze Gemeinde, auch die alten Frauen sitzen mit so kleinen Herzchen in den Augen, sitzen dann in den Bank rein, der neue Pastor.
Ja.
Einmal kurz erzählt an Folge 2, wie so die Logik ist.
Ja.
Er will diese Monstranz, kriegt dann irgendwie mit, dass die Monstranz, die da in der Kirche rumsteht, die er sich mehr oder weniger nehmen könnte, so ein großes Schmuckstück, großes goldenes Schmuckstück, wo ich glaube von Leichnam und Allerheiligen so durch die Straßen getragen wird. Viel wertvoller alter Schmuck,
okay.
Kirchenschmuck.
Danke, geil, wie ich die ganze Zeit Monstranz sage.
Steht in der Kirche rum, er denkt, kann er sich einfach mitnehmen, kriegt dann in Folge 1 mit, es ist nur die Kopie, das Original ist im Tresor. Folge 2 denkt er so, ich muss halt in den Tresor das Ding holen. Macht sich an den Chef der Bank ran, stellt fest, dass der großen Liebeskummer hat, weil seine Frau ihn verlassen hat und deswegen schläft er jede Nacht in der Bank. Das heißt, Aufgabe von dem Pastor ist, ich muss irgendwie diese Ehe zwischen den beiden kitten, damit der Typ nicht mehr nachts in der Bank rumschläft, damit ich da das Ding klauen kann. Ja, dann gibt es so die üblichen Verwicklungen und in dem Fall schafft er es nicht, diese Ehe zu kitten, aber der Typ fängt ein neues Leben an. Das ist auch so eine Makeover-Folge. Ja. Also er zeigt diesen vorher sehr auf unansehnlich gemachten Bankdirektor, geht mit dem zum Friseur und macht den total schick, damit seine Frau wieder auf ihn steht und sowas. Die Frau steht nicht auf ihn. Am Ende sagt aber, hey, ich will diesen Bankdirektorenjob nicht mehr haben, ihr könnt mich alle mal und haut wieder ab. Und es gibt am Ende noch so einen Twist, dass er, obwohl er das irgendwie gelöst hat, dass der Bankdirektor da nicht mehr pennt, er trotzdem nicht da rein kann und trotzdem das Ding nicht klauen kann, sodass wir auch in der nächsten Folge noch die gleiche Ausgangslage haben. Er muss irgendwie an das Geld und an diese Monstranz rankommen.
Ist der auch so, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ist der auch, also er ist ja trotzdem der Böse, wahrscheinlich ist er trotzdem irgendwie so, dass man ihn lieb hat und ist das moralisch?
Ja, und es ist genauso, wie man sich's vorstellt. Dadurch, dass er unmoralisch ist, dass er als Pastor da rumrennt, aber innen drin ein Kleinkrimineller ist, er geht einerseits immer über Grenzen, macht was Unmoralisches, aber tut dadurch nebenbei was Gutes. Zum Beispiel, dass
mit
er diesen.
Absicht oder aus Versehen, das würde einen Unterschied machen.
Ja, auch mit Absicht. Okay. Er ist im Grunde ein guter Kerl, es gibt auch so Rückblenden, wo man immer selber sieht, dass er halt auch als Sohn
auch nicht
von
leicht
einer. Er ist dadurch auch nur zum Kriminellen geworden, weil alleinerziehende Mutter und es war nie Geld da und sowas. Gibt so Rückblenden, sehr moralisch.
Ist bei mir auch so. Mhm.
Und dann wirklich immer, ja.
Was? Ich bin auch deswegen kleinkriminell geworden. Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Und jetzt guck, wie ich jeden Tag bei der Bank warte, dass der Typ da abhaut. Bad Banks.
Ich dachte, das wäre was mit dem Pony.
Naja, ist egal. Hauptsache Bad und Banks. Entschuldige.
Jetzt habe ich so viel Inhaltsangabe gemacht und noch gar nicht gesagt,
ja,
wie es ist.
Ja, das war wie du es findest.
Es ist furchtbar egal. Es ist gar nicht so schlimm, weil es gibt irgendwie schlechtere Serien. Es ist nur wahnsinnig belanglos. Du würdest es hassen wegen der Dialoge. Es sind unfassbar schlecht geschriebene Dialoge. Leute kommen rein und sagen Sätze wie, was um alles in der Welt ist hier los? Was wir ja dauernd irgendwie sagen.
Wo ist mein Junge? Wo ist mein Junge?
Es gibt einmal die Szene, wo es wichtig ist, dass wir erfahren, dass eine Frau, die irgendwie in einer blöden Situation ist, dass die es wirklich nicht leicht hat mit ihrem Kind. Und die sagt dann, haben Sie eine Vorstellung, wie viel Pflegegeld man bekommt, wenn man sich rund um die Uhr um seinen demenzkranken Vater kümmern muss und nebenbei auch noch versuchen muss, einen Sohn großzuziehen? Also so der Gedanke, wir packen mal kurz diese Background-Geschichte, die wir brauchen.
Ein Leben in zwei Sätzen.
In zwei Sätze, die sie da in so einer angespannten Situation... Es ist nicht schön. Mhm. Es ist nicht ganz so platt, wie es sein könnte, aber es ist so egal. Und ich glaube aber, es funktioniert. Das ist jetzt ganz böse für Leute, die wirklich noch so lineares Fernsehen gucken. Für Leute, die sagen, ach, jetzt lasse ich mich mal ein bisschen bei RTL unterhalten und muss mich da nicht so anstrengen und muss nicht verstehen, was irgendwie Hedgefonds sind und wie man was closed oder sowas, sondern, sondern in so einer Welt, die zwar unrealistisch ist, die ich aber sofort kapiere. Es läuft auch parallel, es läuft Dienstag 20.15 Uhr, da läuft im ersten um Himmels Willen, das ist mit Fritz Wepper seit 100 Jahren unfassbar erfolgreich laufende Serie über Nonnen und einen bösen Bürgermeister. Und das ist so.
Also ist es modern? Ist es quasi für 2018, macht es schon Sinn, dass für Leute, die 2018 immer noch Fernsehen sehen und abends was Leichtes zur Unterhaltung.
Ich sag dir, was daran modern ist. Es gibt irgendwann die Szene, wo wir schon, die Polizistin hört irgendwie Schreie aus dem Zimmer und denkt, da ist eine Frau, der passiert gerade was ganz Schlimmes, weil die Frau so, und die Polizistin, oh Gott, da muss ich rein, da passieren schlimme Sachen. Es ist natürlich das, was wir alle wissen, die haben Sex, die Frau schreit so, weil sie gerade Sex hat. Und das Moderne daran ist, dass wir sehen, wie der Mann den Kopf unter der Decke hat, der mit der Frau da Sex hat und den Kopf dann da rausnimmt und sich noch so ein Haar aus dem Mund
wickelt.
Das ist Moderne.
Das ist tatsächlich recht verhältnismäßig modern.
Alles andere daran, das ganze Setup, die ganze Idee ist...
Okay.
Ich könnte es jetzt freundlich zeitlos nennen.
Okay, ist doch süß.
Ja.
Naja.
Oh. Ich habe es jetzt vielleicht gar nicht genug gehasst, weil es einfach dafür zu egal ist.
Nee, ich verstehe, aber du hast es ganz stark nicht geliebt. Das ist auch nochmal was.
So. Ja. Das trifft es sehr.
Kann ich, wo wir gerade bei modern sind, eine Sache noch...
Ich bin durch.
Zu Bad Banks, ich habe vergessen es zu sagen, das Einzige, was ich richtig uncool und unmodern finde, ist, dass die so Fake-Computergeräusche machen, um die Modernität noch zu... Es gibt einen Moment, wo Jana, oh geil, komplett Themawechsel, bei Bad Banks versucht, das Handy zu knacken, ein Touch-ID eingibt und wenn man Touch-ID bei iPhone eingibt, dann macht und dann ist fertig. Und die machen also Fake-Geräusche, so wie man sich in den 50er Jahren vorgestellt hat, wie Computer später klingen werden. Diese Geräusche werden permanent drüber gelegt, sobald jemand einen Laptop in der Hand hat oder ein Handy.
Oder ein Handy, ja.
Ja, das ist ein bisschen absurd.
Es ist aber auch völlig sinnlos. Warum machen die das?
Um gar zu machen, hier geschehen Computersachen. Ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich weird, ne?
Das ist da besonders weird, weil es ansonsten ja...
Ja, modern und schnell ja. Und da ist. Bing, bang, bong, bong, bong. Bing, bing, bing. Roboter kommt rein. So, fertig.
Sollen wir die Telefonnummer noch
sagen? Ja, sag nochmal die Telefonnummer von unserem Anrufbeantworter.
030 20 9 66 88 6.
Oh, das bringt die Leute
durcheinander. Ich sag's nochmal, 030 20 9 66 88 6. Können Leute uns auch widersprechen und sagen, wie scheiße Bad Banks ist ja. Oder wie fantastisch St. Mike ist.
Ja, man kann tatsächlich vollkommen, man ist ja anonym und wir rufen auch nicht zurück. Also wenn ihr uns beschimpfen wollt, macht es.
Wenn Desiree Nosbusch uns hört, ich würd mich über nichts mehr freuen, als Desiree Nosbusch auf dem Anrufbeantworter zu haben.
Wäre das schön. Ich möchte, dass der Gabriel Fengler anruft und mich auf Englisch beschimpft.
Wusstest du, dass sich Gabriel auch mit zwei Punkten auf dem E schreibt?
Aber das ist Quatsch, weil der kommt ja aus London eigentlich. Aber ich glaube, der hat sich so holländisch ach so, ist ja
gar nicht der Schatz.
Ich denke, es wird jetzt Zeit, dass wir Schluss machen. Hier, unser Koch macht uns vielleicht ein Rührei jetzt. Komm, wir gehen ein Rührei essen.
Okay.
Ja? Mhm. Okay, tschö.
Tschüss.
Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals, Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.deezer.com.